Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich bin ein Berliner.
Halt auf diese Stadt.
Yes, we can.
Der Politradar auf Loro. Aktuelle Informationen aus Rostock, Deutschland und der Welt.
Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Hallöchen, ihr hört jetzt das Loro Politradar, wie jeden Monat. Und für euch am Mikrofon stehen Hanna und...
Hallo, Finja.
Und wir haben heute ein ganz tolles Thema und auch ein ganz wichtiges Thema uns rausgesucht. Wir reden heute über Demokratie.
Ganz genau, wir widmen uns der Demokratie. Unsere Demokratie, könnte man ja fast sagen, ist gerade ein bisschen in Bedrängnis. Was heißt das eigentlich? Der Frage wollen wir uns auf jeden Fall noch widmen. Außerdem gucken wir uns mal ein bisschen in der Welt um und richten unseren Blick nach Kuba. Dazu haben wir auch noch, also nicht unbedingt dazu, aber insgesamt noch ein Interview vorbereitet, das Hanna geführt hat mit Dr. Gudrun Heinrich von der Uni Rostock, die ihren Schwerpunkt in der politischen Bildung und in dem Thema Rechtsextremismus hat.
Genau, und wir haben auch noch, super toll, ich freue mich schon total, einen Gast, Susanne Schulz von der Böll-Stiftung, also die macht politische Bildung, hier aus dem Haus. Aber jetzt erstmal zur Auflockerung haben wir ein schönes Lied, ganz passend zum Thema von Kula Shaker, Death of Democracy.
Musik, Musik,
Loro.
Musik.
Ihr habt gerade gehört von Kula Shaker, Death of Democracy, und jetzt machen wir auch gleich mal weiter, natürlich mit dem Thema Demokratie, denn nicht überall auf der Welt leben Menschen in Demokratien. Wir wollen aber als erstes nochmal ganz kurz klären, was eigentlich Demokratie als Staatsform so bedeutet, bevor wir richtig in die Themen einsteigen. Hierzu mal eine kurze Übersicht. Also zuallererst gilt in einer Demokratie die Achtung der Menschenrechte sowie die Einhaltung und auch die Achtung des Grundgesetzes. Außerdem bedeutet Demokratie, dass das Volk die Herrschaft hat, also die Volkssouveränität, und dass alle Bürger berechtigt sind zu wählen und oder sich anders zu beteiligen. Ein weiteres enorm wichtiges Standbein ist natürlich die Gewaltenteilung. Also nicht nur der Staat, also die Politik entscheiden, sondern es wird geteilt in die Legislative, die Parlamente sowie die Exekutive, die Regierung und die Ministerien und die Judikative, also die Gerichte, die alle nochmal eine Art gegenseitige Kontrollfunktion haben. Außerdem unterteilt man den Staat nochmal in die Bundesländer und den Bund. Die besagten Gerichte sind in einer Demokratie unabhängig. Das zeichnet dann die Rechtsstaatlichkeit aus. Außerdem gilt noch das Mehrparteienprinzip, um Wahlmöglichkeiten für die Bürger zu schaffen. Und natürlich ist jeder Bürger auch berechtigt, eine eigene Partei zu gründen. Alle politischen Parteien sollen außerdem dieselben Chancen haben. So, jetzt wollen wir uns nochmal anderen Ländern zuwenden. Dazu haben wir uns das Land Kuba rausgesucht, weil ja besonders Kuba in Sachen Staatsform da ganz besonders ist. Das ist ein sozialistischer Staat, aber alles Weitere darüber erzählt euch jetzt nochmal Hanna in unserem ersten Beitrag.
Man nennt es das Urlaubsziel der besonderen Art. Und das zu Recht. Kuba ist einer der letzten noch bestehenden wirklich sozialistischen Staaten der Welt. Im Jahr 1959 stürzen die Revolutionäre unter den Castro-Brüdern Fidel und Raúl, Camilo Cienfuegos und Che Guevara den damaligen Diktator Batista. Ab 1961 sollte Kuba dann sozialistisch sein. Seit über einem halben Jahrhundert hält sich der Sozialismus jetzt schon auf Kuba. Andrés Schmidt war das erste Mal 2014 auf der Insel, als er mit einer Delegation des Informationsbüros Nicaragua unterwegs war. Seitdem hat er den Inselstaat noch einige Male besucht und arbeitet inzwischen sogar dort als Reiseleiter für Fahrradreisen. Auch er war überrascht über den Grad, den der Sozialismus im kubanischen Staat noch einnimmt.
Der Staat ist nach wie vor wirtschaftlich der mächtigste und präsenteste Akteur, sowohl in der Wirtschaftspolitik als auch in den Staatsbetrieben. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Worthülse mit dem Sozialismus, sondern das ist eine allumfassende Realität, die den Alltag in Kuba auch ganz stark von anderen lateinamerikanischen Ländern unterscheidet.
Den Alltag in Kuba beschreibt Andrés mit einem Wort.
Anstrengend.
Dadurch, dass viele Kubaner nur geringe Löhne erhalten, müssen sie oft mehr als in nur einem Job parallel arbeiten. Gerade wenn man in einer staatlichen Einrichtung arbeitet, wie viele Kubaner es tun. Die Nebenjobs, denen sie dann nachgehen, sind meist informell und nicht ganz legal. Da viele Güter, zum Beispiel Lebensmittel, oft nur begrenzt vorhanden sind, sind die Inselbewohner auf Tauschgeschäfte und ein gemeinschaftliches Miteinander angewiesen.
Das ist eine Eigenschaft, wo die Kubaner auch selber berechtigt, finde ich, sehr, sehr stolz drauf sind, dass die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen und ein gesellschaftliches Miteinander zu pflegen, halt ungeheuer hoch ist.
Der Sozialismus durchdringt das Leben der Kubaner aber nicht nur im Alltag. Auch das politische Leben auf Kuba ist bestimmt vom Staatsentwurf der Revolutionäre. Schon die Art der Wahlen unterscheiden sich von denen eines europäischen Staates. In Kuba herrscht ein Einparteiensystem. Dennoch, man muss nicht unbedingt Mitglied der kommunistischen Partei sein, um bei den Wahlen anzutreten. Auch der Wahlkampf auf Kuba unterscheidet sich sehr von dem in zum Beispiel Deutschland. Es darf keine Wahlwerbung geschaltet werden. Statt bunter Plakate mit den Wahlversprechen der Kandidaten gibt es nur Zettel mit Bildern und Biografie der Kandidaten. Die aufgestellten Kandidaten können nur dann gewählt werden, wenn sie mehr als 50% der Wähler ihres Wahlkreises überzeugen konnten. Eine gewisse Form der Demokratie gibt es entgegen der Vorstellung vieler schon. Denn wahlberechtigte Bürger ab 16 dürfen, ähnlich wie in Deutschland, die Legislative, also das Parlament, wählen.
Es gibt Lokalparlamente in den Gemeinden, es gibt Provinzparlamente, es gibt ein Nationalparlament. Die sind alle jetzt neu gewählt worden. Allerdings haben, je höher man kommt, diese Parlamente immer weniger zu sagen. Noch auf Gemeindeebene, da haben sie schon noch einiges zu sagen. Aber die Politik wird nun ja in Kuba sehr zentralistisch gemacht aus Havanna. Und das Nationalparlament tagt nur zweimal im Jahr. Und das hat ausgesprochen wenig zu sagen.
Die nationale Politik wird also nicht vom Parlament, dafür aber von einer anderen Institution geregelt.
Die Politik, die der kubanische Staat macht, die wird vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei aus organisiert. Und das sind die wirklichen Mächtigen in Kuba. Unter diesem ZK, das glaube ich aus 14 Mitgliedern besteht, hat auch wieder der Präsident eine ungeheure Macht. Nun ist es schon so, dass das Parlament diesen Präsidenten wählen darf und theoretisch kann da jeder Abgeordnete auch kandidieren. Faktisch ist es immer so, dass natürlich die Castros da gewählt wurden, solange sie kandidiert haben.
Das Zentralkomitee ist dabei als größte Exekutive aber nicht vom Parlament oder vom Volk gewählt. Es ist Teil der Kommunistischen Partei Kubas. Die Volkssouveränität ist damit nur in Grenzen gewährleistet. Dabei ist sie eines der wichtigsten Merkmale einer Demokratie. Andres würde Kuba eine andere Staatsform zuordnen.
Das hat auf jeden Fall diktatorische Ausmaße.
Es gibt ja aber noch mehr Grundsätze, die eine Demokratie zu erfüllen hat. Zum Beispiel unveräußerliche Grundrechte. Dazu gehören Rechte wie zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit, ein Wahlrecht, ein Recht auf Bildung oder Gleichheit. Sie müssen unveräußerlich sein, also universell geltend. Zum Großteil kann der kubanische Staat diese auch gewährleisten.
Die Ausgangsvoraussetzungen sind eben eher mit Lateinamerika zu vergleichen. Und da gibt es eine ganze Reihe Menschenrechte in Kuba, die kein anderes Land Lateinamerikas derartig gut garantieren kann. Ne? Wenn wir jetzt hier mal von Wasser, Bildung, Gesundheitsversorgung sprechen. Das sind alles erste Weltwerte. Da könnten sich andere Länder ein Beispiel dran nehmen.
Besonders in Sachen Bildung ist Kuba sehr weit. Die Bewohner Kubas sind weitgehend dafür bekannt, besonders gebildet zu sein. Das Bildungssystem gilt sogar als eines der besten der Welt und fast nirgendwo werden so viele Ärzte ausgebildet wie auf Kuba. Dennoch, nicht alle Grundrechte werden den Kubanern gewährleistet.
Es gibt eine sehr gut funktionierende politische Repression gegen alles, was sich im Bereich sozialer Organisierung unabhängig vom Staat so tut und das geht von Medien los und die Möglichkeit, eine NGO zu gründen, die Möglichkeit, eine Demo zu machen, das sind alles extrem eingeschränkte politische Rechte, die so eine lebendige Kultur von unten in ganz vielen Bereichen auch verunmöglichen. Ja, man kann jetzt ganz schwer zum Beispiel als jugendlicher Umweltschützer auf die Straße gehen und zu sagen, an dem Thema möchte ich was vorwärts bringen, weil der kubanische Staat das dann verfolgt.
Die politische Repression hat in der Vergangenheit aber immer weiter abgenommen. Durch den Ausbau des Internets, durch Raúl Castro und in Zukunft wahrscheinlich auch Díaz-Canel, werden Kubaner immer mehr die Möglichkeit bekommen, sich politisch zu äußern. Auch das Recht auf Freizügigkeit wurde vor 5 Jahren so gestärkt, dass Kubaner ohne größere Formalitäten das Land verlassen können. Es ist nicht zu erwarten, dass sich in Kuba in absehbarer Zeit etwas verändern wird. Raúl Castros Vizepräsident Miguel Díaz-Canel wurde zum ersten Präsidenten gewählt, der nicht Teil der kubanischen Revolution war. Ein Großteil der originalen Revolutionäre ist bereits verstorben und nur noch jeder 5. Kubaner hat überhaupt den revolutionären Umschwung durch die Castros selbst erlebt.
Das ist ein Faktor, der also eine große Herausforderung für jede Regierung, die dieses Erbe antritt. Und dann glaube ich vor allen Dingen in der Frage, was kann man tatsächlich tun, um den Jugendlichen deren Wünsche zu erfüllen, wie zufrieden sind sie dann damit, irgendwie das wird, glaube ich, die Zukunft von Kuba bestimmen.
Soweit unser allererster Beitrag, das war das Thema Kuba. Aber Hanna, ich wollte dich nochmal fragen, wer ist denn Andres eigentlich?
Andres habe ich gefunden sozusagen über eine ehemalige Kollegin von ihm, die beim Ökumenischen Büro München arbeitet. Da habe ich sie mal ein bisschen zu Honduras befragt und die hat mich dann Andres weitergeleitet. Der war, wie ich schon ein bisschen erzählt habe vorhin, einfach ein paar Mal in Kuba und interessiert sich für das Land und kennt auch sich ziemlich gut aus dort.
Ja, das wirkte auch so, finde ich auch. Hat er ziemlich souverän gemacht alles. Und warum hast du dir gerade das Land Kuba ausgesucht?
Na, Kuba ist ja so ein Land, bei dem viele hier so ein bisschen ihre Fantasie spielen lassen. Es wird ganz romantisch dargestellt mit alten Autos, schönen Stränden, guten Zigarren. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es doch mal ein bisschen interessanter, nochmal einen genauen Blick drauf zu werfen. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen dort, dass sie seit jetzt seit 65 Jahren, nicht ja genau, seit gut 65 Jahren in einem, oder 55 Jahren jetzt, in einem Sozialismus leben.
Und was bedeutet das für Sie?
Na, das haben wir vorhin gehört. Die Menschen kriegen relativ wenig Geld, dadurch, dass eben fast alles verstaatlicht ist. Und langsam hat sich ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen die Wirtschaft geöffnet. Man ist da auf so einer Suche nach einem richtigen Weg. Deshalb verdienen in Kuba eben Taxifahrer mehr als zum Beispiel Ärzte oder Lehrer, weil die eben im Tourismus arbeiten, der geöffnet wurde. Der Tourismus, da können die Leute ganz normal kapitalistisch wirtschaften.
Ach was, ist ja quasi hier eigentlich kaum vorstellbar, ne, dass Taxifahrer mehr verdienen.
Ja, das stimmt.
Du hattest auch noch irgendwas von Musik erzählt, was da noch Interessantes ist, ne?
Ja, ich fand es total interessant. Andres hat mir noch erzählt, die Menschen oder die Jugendlichen in Kuba hören gar nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte, Buena Vista Social Club und irgendwelche Latino-Musik. Die hören ganz gerne Reggaeton-Musik. Das ist so eine lateinamerikanische Form der Dancehall-Musik und die ist wohl teilweise sehr sexistisch und auch homophob, was im krassen Gegensatz steht zu den Idealen, die ja eigentlich durch die kubanische Revolution verfolgt wurden. Und Andres meinte, dass das so ein bisschen auffällt, dass das wie eine Art Protest ist eigentlich gegen diese Ideale, die ja vom kubanischen Staat total gefeiert werden, also zum Beispiel in kubanischen Parlamenten sitzen ziemlich viele Frauen, die meisten in Südamerika, ich glaube sogar mehr als die Hälfte.
Ach was.
Und das fand ich sehr interessant, also ja, dass man das so ein bisschen als verdrehte Form des Protestes sehen kann gegenüber dem Staat.
Ja, ich würde sagen, wäre auf jeden Fall spannend, mal in Kuba ein bisschen dran zu bleiben, zu gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber sonst hast du ja gerade schon das Stichwort Musik besprochen. Da würde ich sagen, steigen wir jetzt auch wieder ein, oder?
Genau, ich habe von Orishas Alo Cubano, ich spreche leider kein Spanisch, sorry für falsche Aussprachen, mitgebracht. Das ist so eine Hip-Hop-Gruppe, ist auch schon ein bisschen älter, das Lied, die viel über Kuba und ihr Leben dort rappen. Also jetzt erstmal von Orishas Alo Cubano.
Musik, Musik,
Loro,
Musik.
Und das Lied ist vorbei, Orishas Alo Cubano. Und jetzt geht's hier weiter mit dem schon angekündigten Interview. Das Interview mit Dr. Gudrun Heinrich, also der Expertin für politische Bildung und auch noch Schwerpunkt in Sachen Rechtsextremismus. Das hat Hanna geführt.
Genau, und ganz kurz eingehakt, wer jetzt denkt, boah, die Frau Dr. Heinrich, die ist extrem sympathisch. Heute Abend macht die zusammen mit der Historikerfakultät an der Uni bei der Langen Nacht der Wissenschaft eine kleine Veranstaltung über Lichtenhagen. Also vielleicht nochmal im Voraus schnell gesagt.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist ganz interessant.
Also hört mal rein, sie ist übrigens extrem sympathisch.
So, vielleicht mal ganz blöd zu Beginn gefragt, ab wann darf sich denn ein Staat überhaupt eine Demokratie nennen?
Ja, das ist schon eine riesengroße Frage und eine ganz wichtige Frage. Ich würde ja immer erstmal überlegen, sprechen wir von Staat oder sprechen wir von Gesellschaft? Was verstehen wir unter Demokratie? Und ich finde es richtig zu gucken, dass wir sagen, dass Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sondern ist auch eine Gesellschafts- und eine Lebensform. Und wir haben für alle diese drei Ebenen Qualitätskriterien, wo wir sagen können, das ist ein Spektrum, wo wir von Demokratien, von vollständigen Demokratien, von Teildemokratien oder hybriden Demokratien sprechen. Das ist ein ganz breites Forschungsfeld, wo wir ganz unterschiedliche Begriffe haben. Und das Schöne ist, dass wir da viel diskutieren können darüber.
Bei der Bertelsmann Stiftung hat man sich ja auch in einer kürzlichen Studie damit beschäftigt, wie es denn mit Demokratien in Schwellen- und Entwicklungsländern aussieht. Und da kam raus, dass etwa 3,3 Milliarden Menschen auf der Welt in einem nicht demokratisch organisierten Staat leben. Also da kam raus, dass 58 von diesen 129 untersuchten Ländern in Autokratien leben und 40 davon sogar in Diktaturen. Mhm. Was würden Sie denn dazu sagen? Passt das zu Ihren eigenen Beobachtungen und kann man das vielleicht auch auf Deutschland anwenden in eine gewisse Weise?
Ich finde es nicht so wichtig, ins Klein-Klein zu gehen, für Politikwissenschaftler schon, aber insgesamt zu sagen, wir brauchen eine Überlegung, was ist für uns eine wirkliche Demokratie? Und da ist für mich die spannende Frage, eine Demokratie besteht eben nicht nur daraus, wählen gehen zu dürfen, sondern dazu gehört viel, viel mehr. Und das ist eben die Sorge, dass sich da viele Staaten inzwischen davon verabschieden, und zwar formale Wahlen abhalten, aber Meinungsfreiheit, Pluralismus, Akzeptanz von Demokratie, Akzeptanz unterschiedlicher Lebensformen, was ganz, ganz wichtig zur Demokratie gehört, dass da die Abstriche immer stärker werden und eine Entwicklung hin zu vielen autokratischen Systemen. Und das macht einem natürlich weltweit schon Sorge.
Blicken Sie da auch in Sorge auf europäische Staaten oder eben nur auf diese besagten Schwellen- und Entwicklungsländer?
Nein, das ist eine allgemeine Entwicklung, die wir weltweit sehen, auch in europäischen Staaten. Und wenn Sie auf rechtspopulistische Diskussionen gucken, so sehen wir das von der Diskussion natürlich auch in der Bundesrepublik, dass da der Wert von Opposition, von Vielfalt, von unterschiedlichen Lebensformen, von Meinungsfreiheit von vielen gar nicht mehr so wertgeschätzt wird. Von daher ist das ein weltweiter Trend, der natürlich auch vor Debatten hier in der Bundesrepublik nicht halt macht.
Man beobachtet, also es gab in den USA zum Beispiel eine Studie, nachdem sich relativ viele Menschen nach einem starken Anführer sehen. Und warum glauben Sie, ist das so, gerade wenn man an Deutschland denkt? Also sollte man meinen, dass es nicht so der Wunsch ist, ein starker Anführer?
Ja, der Wunsch nach einem starken Anführer zeigt einfach eine Verunsicherung, weil Demokratie ist anstrengend. Vielfalt zu ertragen ist auch anstrengend. Und eine klare Orientierung an einer Person oder einer Gruppe von Personen, einfach an jemanden, der mir sagt, das ist richtig und das ist falsch, macht mir das Leben natürlich viel, viel einfacher. Von daher ist das eine klassische Reaktion auf eine Überforderungssituation, auf den Wunsch nach klaren Entscheidungen. Und da muss man eben immer gegenhalten, wir zahlen für diese klaren Entscheidungen alle eben einen ganz, ganz hohen Preis. Und das gilt es deutlich zu machen.
Würden Sie sagen, dass diese Ängste und Forderungen berechtigt sind hier?
Die Ängste, was den Demokratie abbaut, also wir müssen uns überlegen, über welche Ängste sprechen wir. Der sogenannte besorgte Bürger, der Angst vor einer Überfremdung hat, auf der einen Seite die Angst vor Demokratieabbau und vor einer Gefahr von Demokratie auf der anderen Seite. Es sind alles, also jede Angst ist erstmal berechtigt, weil sie da ist. So, und dann geht es darum, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass Menschen davor Angst haben, dass das, was sie hier sich aufgebaut haben, irgendwie zerstört wird? Da brauchen wir sehr viel Aufklärung, rationale Argumente, Begegnungen miteinander. Und auch auf der anderen Seite die Angst vor Demokratieabbau geht auch darum, dass wir müssen die Demokratie mit Leben füllen, und letztendlich geht das um alle Beteiligten. Es geht darum, Demokratie mit Leben zu füllen, miteinander zu streiten im positiven Sinne, auch mit denjenigen, wo wir eigentlich sagen würden, das sind Argumente, die sind nicht unsere, die finden wir falsch. Aber Demokratie heißt auch, die Argumente, die ich eigentlich falsch finde, leben zu lassen. Und zu sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander und wir suchen eine demokratische Form des Streites. Und das sehe ich schon im Moment eher so, dass die Gefahr, dass wir gar nicht mehr miteinander reden können, weil die Aggressionen auf beiden Seiten und die Abwehr sehr groß wird. Auf beiden Seiten meine ich damit diejenigen, die sich eher für eine offene Gesellschaft einsetzen und diejenigen, die aus Angst vor Überfremdung eher für eine geschlossene Gesellschaft plädieren.
Gerade bei der AfD ist es ja relativ weit verbreitet, dass man so ein bisschen gegen andere Meinungen ankämpft, die einem selbst nicht gefallen. Und mit dem Einzug in der AfD in den Bundestag ist ja jetzt erstmals auch eine siebte Partei seit längerem in den Bundestag gezogen. Vorher waren es ja nur sechs Parteien oder beziehungsweise in der letzten Legislaturperiode nur fünf. Was meinen Sie denn? Sehen Sie den Einzug von der AfD oder eben dieser siebten Partei eher als eine Chance oder eine Gefahr für die Demokratie?
Schwierig. Weil die Partei, die AfD und ihre Wahlerfolge sind ja nur ein Zeichen, ist ja nur etwas sichtbar geworden, was vorher schon da war. Es ist ja nicht so, dass mit der AfD die Einstellungen entstanden sind, sondern die Einstellungen in der Bevölkerung, die Menschen haben eine Form gefunden, das zu zeigen und zu artikulieren. Und in dem Sinne ist es ja eher positiv, dass wir jetzt Akteure haben, mit denen wir uns streiten können. Und wo wir sagen können, da ist was, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und wir müssen in Diskurs treten. Gleichzeitig kann ich aber nicht sagen, dass Teile der AfD und deren Einstellungen mich beruhigen, weil sich da eben auch antidemokratische Tendenzen in Teilen, und das ist mir wichtig zu betonen, in Teilen von der AfD zeigen, die eher demokratische Grundlagen kritisieren. Und das macht es dann wieder schwierig, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wie bilden sich denn solche teilantidemokratischen Tendenzen konkret aus?
Antidemokratische, es ist schwierig, das zu beschreiben. Wenn wir uns auf die Sozialisationsprozesse gerade von jungen Menschen das angucken, so wissen wir aus der Rechtsextremismusforschung, dass da auch zum Teil persönliche Brüche, familiäre Situationen mit einer Rolle spielen, warum man in extrem rechte Richtung tendiert. Ich glaube, das ist aber zunehmend schwieriger geworden, gerade wenn wir uns die neue Rechte angucken, die eher etabliert sind, die eben nicht die Schmuddelkinder sind, wie das die Kameraden, Kameradschaftsmitglieder der Kameradschaft im ländlichen Raum sind. Das sind dann eher so diejenigen, die in der Schule nicht so weiterkommen. Also das sind diese Vorurteile, die stimmen einfach, wenn wir uns die neue Rechte angucken, nicht mehr. Das sind Intellektuelle, das sind gebildete Leute, die einfach ein anderes Gesellschaftsbild haben. Und das müssen wir akzeptieren, da sind keine Fehler in der Sozialisation passiert, sondern die haben einfach eine andere Einstellung und möchten eine andere Gesellschaft aufbauen. Und deswegen ist es wichtig, in einen rationalen Diskurs mit denen einzutreten.
Glauben Sie, dass vielleicht ein bisschen, also alternativere Formen von Demokratie, zum Beispiel, wie wir es eben nicht haben, direkte Demokratie oder auch, wie es die Piraten vor ein paar Jahren schon mal vorgeschlagen hatten, die Liquid Democracy ein Weg wäre?
Also diese Formen sind alle ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. Was können wir von direktdemokratischen Elementen übernehmen? Was ist mit Liquid Democracy? Wie können wir, die große Frage, wie können wir Demokratie, wie können wir Kontrolle in Demokratien aufrechterhalten? Wie können wir den Pluralismus aufrechterhalten? Ich glaube, da sind wir nie am Ende. Und für mich gibt es auch nicht den einen richtigen Weg. Im Moment sehe ich aber eher die Tendenz, dass diejenigen, die sich engagieren, auf der einen Seite eher aus den gebildeten Schichten kommen. Also wenn wir nach mehr direkter Demokratie rufen, dann greifen wir oft nicht die ab, die eigentlich die keine Stimme haben, weil die ergreifen die Stimme dann auch nicht. Das heißt, direkte Demokratie ist häufig ein Elitenprojekt. Das macht mir eher Sorge in dem Bereich, wo wir viel mehr darüber nachdenken müssen, für Demokratie zu befähigen. Das heißt, alle Bevölkerungsschichten mit aufzugreifen. Und Liquid Democracy ist genauso ein Projekt, wo ich sehr versiert sein muss, ich muss mich mit den Themen auseinandersetzen, ich muss mich selber engagieren, das stellt extrem hohe Anforderungen und ich glaube, dass wir da nicht alle mitgenommen bekommen. Und auch bei direkter Demokratie sehen wir ja auch von rechtspopulistischer Seite den Ruf nach direkter Demokratie, das Volk mehr zu beteiligen, und dann stelle ich immer die Frage, wer ist denn das Volk? Für mich ist schon die Frage von Pluralität, von Interessen und Lebensformen die entscheidende. Wie kann ich diese Pluralität erhalten und in der Auseinandersetzung miteinander zu tragen? Das ist für mich die entscheidende Frage im Moment.
Wie könnte man denn vielleicht Menschen, die man bisher eben nicht mitgenommen hat, in der Demokratie ins Boot holen, sage ich mal?
Ich glaube, wir müssen die Hürden senken. Also wenn wir auch Beteiligungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und Ähnliches, wo es heißt, ja, die Pläne liegen aus, informier dich doch und dann kannst du mitreden. Das ist oft in einer Sprache abgefasst, dass das für viele sehr abschreckend ist. Wir müssen demokratische Teilhabe mehr in den Alltag integrieren. Und von der Sprachform und von dem Angebotsform vereinfachen. Und ich glaube, wir müssen auch da die Menschen direkt abholen und von der Bildungsseite her viel mehr auch auf politische Bildung setzen, die jungen Menschen dazu zu befähigen, zu sagen, okay, wir üben das jetzt mal, wir schreiben jetzt mal eine Stellungnahme, wir schreiben jetzt mal einen Leserbrief, schreib mal einen aus deiner Position. Und wenn das geübt wird, ist meine Hoffnung, dass das dann auch im Erwachsenenalter weitergetragen wird.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage, vielleicht auch ein bisschen blöd gestellt, aber Sie können sich ja mal dran ausprobieren. Warum ist Demokratie so wichtig?
Demokratie ist wichtig, weil sie versucht, keinen Menschen von vornherein zu benachteiligen und weil sie auf der Würde des Menschen aufbaut. Die Grundlage von Demokratie ist die Erklärung der Menschenrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Gesellschafts- und Staatsform versucht genau diese Würde des Menschen möglich zu machen. Für mich ist immer die einzige Form, die das versucht, weil alle anderen Formen von vornherein Menschen ausgrenzen und diskriminieren. Das heißt nicht, dass Demokratie das nicht auch tut. Aber die Chance, dass das nicht passiert ist in einer Demokratie, das nicht auch.
Soweit dann schon mal das Interview mit Dr. Gudrun Heinrich. Hanna, du hast darin in dem Interview nach direkter bzw. auch indirekter und Liquid Democracy gefragt. Magst du das nochmal kurz erklären?
Ja, natürlich. Wir haben in Deutschland ja so ziemlich eine indirekte Demokratie. Das heißt, die Bürger, die wählen dürfen, dürfen Volksvertreter wählen, die dann eben im Parlament sitzen und die Gesetze machen. In manchen Staaten, zum Beispiel der Schweiz, wird das ganz anders gehandhabt. Da dürfen Bürger direkt über bestimmte Gesetze abstimmen. Das kann manchmal auch ein bisschen schief laufen. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren mal eine Abstimmung darüber, dass Minarette nicht mehr gebaut werden dürfen. Es gab zu der Zeit 5 Minarette in der Schweiz und es dürfen jetzt auch keine neuen mehr gebaut werden. Und in Deutschland ist es nur bei bestimmten Sachen vorgesehen, also einmal auf Bundesebene, das heißt also komplett in Deutschland, darf man nur über die Neugliederung des Bundesgebiets abstimmen. Da ging es zum Beispiel darum, dass Baden und Württemberg, meine Heimat übrigens, dass das wieder ein Bundesland wird, eben Baden-Württemberg. Und ansonsten wird nur noch auf Landesebene abgestimmt und da geht es dann manche also um regionalere Themen, zum Beispiel weiß ich noch, Baden-Württemberg, mein allseits beliebtes Beispiel, wurde vor einigen Jahren über Stuttgart 21 abgestimmt und dann gibt es natürlich noch auf lokaler Ebene Bürgerentscheide.
Genau, hier das Tradi zum Beispiel, ne?
War genau, ja auch so einer. Genau, das ist dann sowas und zu Liquid Democracy ist ein bisschen kompliziert, es ist ein Konzept, das von der Piratenpartei ein bisschen gelebt wurde, oder wird manchmal, besonders innerparteilich. Da ist so eine Mischform aus indirekter und direkter Demokratie, deshalb auch Liquid Democracy, weil die Übergänge eher fließend sind. Mhm. Da sucht man sich, wenn man eine Meinung zu einem Thema hat, Gleichgesinnte, die übereinstimmen und dann bilden sich praktisch kleine Grüppchen und die suchen sich dann einen Vertreter raus, der dann eben wie im Parlament darüber abstimmen kann.
Okay, das klingt ja schon mal ganz spannend, ne?
Ja.
Wäre ja vielleicht ein Thema für die nächste Sendung.
Das stimmt.
Wir sind jetzt im Studio nicht mehr alleine. Wir hatten es ja schon angekündigt. Wir haben noch ein zweites Live-Interview sogar vorbereitet. Mit uns im Studio ist jetzt Susanne Schulz von der Heinrich-Böll-Stiftung, die ja auch hier im Haus ist, nur ein paar Stockwerke weiter unten. Die Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sich mit politischer Bildung und da würde jetzt auch gleich meine erste Frage ansetzen. Susanne, wie sieht die politische Bildung in Sachen Demokratie bei der Böll-Stiftung aus?
Also politische Bildung ist natürlich ganz oft Demokratiebildung letztlich. Also alles, was wir machen, sind irgendwie Themen, demokratische Themen oder Themen, die sozusagen dem Grundpfeiler Demokratie entsprechen. Also das Thema Menschenrechte, internationale Solidarität, Teilhabe. Wenn wir all über diese Themen, auch Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir über Demokratie. Und was mir aber ganz wichtig ist, es sind eben nicht nur die Themen, die wir bearbeiten, sondern auch die Frage des Wies sozusagen, so wie unsere Veranstaltungen ablaufen, versuchen wir auch immer so eine Kultur des dass sich andere einbringen können, dass sie teilhaben können und Einmischung eben verstanden als eben auch als Möglichkeit zur Veränderung.
Ja, ein Miteinander schaffen irgendwo. Ja. Mit politischer Bildung fängt man ja bestenfalls eigentlich schon im frühen Alter an, also Politikunterricht in der Schule oder sowas. Was macht man denn mit Erwachsenen, die da noch Lernbedarf haben? Gibt es da kurz- oder auch mittelfristige Wege, das demokratische Verhältnis der Menschen noch zu stärken?
Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage, und mit der sich politische Bildung immer wieder auseinandersetzen muss. Also es wird ganz oft, wenn man das Gefühl hat, da läuft irgendwie was schief im Staate und gerade was das Demokratieverständnis betrifft. Aber da ist immer so ein bisschen die Standardantwort von politischen Bildern, dass wir keine Feuerwehr sind. Aber uns ist natürlich bewusst, dass wir so eine wichtige Aufgabe haben und auch so eine Funktion haben. Dennoch dürfen wir uns nichts vormachen, dass wir natürlich vor allem mit politischer Bildung die Leute erreichen, die sich ohnehin interessieren. Da gibt es immer mal andere Möglichkeiten, an andere Orte zu gehen, andere Formate auszuprobieren, wie zum Beispiel das Böll-Montagskino, was wir zusammen mit dem LIVU organisieren, wo wir auch nochmal eine andere Zielgruppe erreichen, wo wir andere Themen, auch internationale Themen wirklich ansprechen können und wo wir für verschiedene Sachverhalte einfach sensibilisieren können, einfach nochmal darauf aufmerksam machen können, wie sieht's denn aus mit Frauenrechten woanders und wie sieht's denn auch vielleicht bei uns aus? Ja. Was heißt das? Und das sind so Sachen, wo man auch nochmal andere Leute erreichen kann. Beim Demokratieverständnis selbst ist das tatsächlich, es ist nicht so einfach, weil man muss gucken sozusagen, wen erreicht man, wo geht man hin, welche Formate bietet man an.
Ja. Hattest du da schon mal sowas, dass du einen Menschen oder ihr einen Menschen mit Aha-Erlebnis sozusagen dann erreichen konntet?
Das kann ich nicht sagen, das hoffe ich natürlich so ein bisschen. Aber was heißt Aha-Erlebnis? Also ich glaube,
so ein kleiner Augenöffner quasi.
Na, das glaube ich schon in dem Moment, wo sozusagen wir haben ja zum Beispiel die Chance, Menschen einzuladen. Also wir haben jetzt vor kurzem gerade eine Veranstaltung gehabt zu Zivilgesellschaft in der Türkei und wir hatten den Leiter des Istanbuler Büros da, den Leiter des Böll-Auslandsbüros sozusagen in der Türkei, Christian Brakel, und eine türkische Menschenrechtlerin, Emil Koma. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Leute da hat, die wirklich von vor Ort berichten können und erzählen können und was heißt das dann und einfach auch anschaulich machen können, inwieweit Zivilgesellschaft bedroht ist und manche Leute dann vielleicht auch merken, Mensch, was es für ein wichtiges Gut ist, was wir haben. Also ich glaube, solche Momente gibt es durchaus öfter mal.
Okay, das ist ja schon mal ziemlich positiv. Jetzt hast du schon hier von einem anderen Staat der Türkei gesprochen, nochmal. Wir haben ja vorhin auch schon einen Blick auf den kubanischen Staat geworfen. Der besteht ja schon seit einiger Zeit so in dieser Form. Wo in der Welt siehst du denn seit kürzerem demokratische Werte besonders in Gefahr?
Ja, ich glaube, das ist leider eine ziemlich lange Liste. Es gibt ja immer diesen Demokratieindex. Und natürlich wissen wir, Syrien, Eritrea, Nordkorea sind natürlich klassische Problemländer sozusagen. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Wir müssen nur nach Polen gucken, Ungarn, wo Menschenrechte eingeschränkt werden, wo eine Meinungsfreiheit tatsächlich eingeschränkt wird, wo wir tatsächlich so ein bisschen so einen Rückschritt auch erleben, auch selbst in der Türkei. Also die haben eigentlich Länder, die wo man meinte, sie würden sozusagen einen aus unserer Sicht besseren, einen demokratischeren Weg einschlagen. Und da sehen wir jetzt tatsächlich ziemliche Rückschritte und dass die Zivilgesellschaft vermehrt unter Druck steht in diesen Ländern.
Alles klar. Und was für einen Arbeitsbedarf siehst du jetzt aktuell in Deutschland? Können wir uns da an vielleicht anderen Ländern, jetzt nicht unbedingt denen, die du genannt hast, aber anderen Ländern orientieren?
Naja, nach diesem Demokratieindex ist es schon so, dass Deutschland natürlich ziemlich gut dasteht, was Rechtsstaatlichkeit betrifft, was die Menschenrechte betrifft. Aber trotzdem gibt es auch in Deutschland, gibt es natürlich ein Manko, was die Menschenrechtssituation oder Lage betrifft, wenn wir uns die Asylgesetzgebung angucken, welche Menschen sind schutzbedürftig. Da ist die Politik relativ schnell dabei, Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass es da eine Debatte darüber, und die gibt es ja zum Glück auch in Deutschland, diese Debatte darüber, was sind die sicheren Herkunftsländer und welche nicht. Aber die Tatsache, dass Deutschland zusammen mit der EU versucht, die Außengrenzen nach Afrika zu verlagern und andere Staaten und auch durchaus schwierige Staaten in Afrika, mit denen Verträge abschließt, dass sie eben ihre Grenzen dort aufmachen, dass Flüchtlinge nicht nach Europa kommen, wissend, dass in diesen Staaten Menschenrechtsverletzungen stattfinden, das ist eine Frage, die da muss ich die Regierung fragen und auch alle anderen Beteiligten in Deutschland, was läuft da schief oder was muss da eigentlich, wo ist unsere Verantwortung vielleicht auch mehr?
Ja. Seit wann lassen sich denn solche antidemokratischen Entwicklungen schon beobachten?
Meinst du jetzt in Deutschland oder woanders? Also in
jetzt eher bezogen auf Deutschland.
Ja.
Vielleicht auch auf Europa, oder?
Ja.
Also man kriegt es ja relativ laut mit Front National.
Ja.
Du hast schon gesagt, Polen, Ungarn, UKIP, genau.
Ja,
es sind ja Entwicklungen der letzten 3 Jahre, sage ich mal.
Ja, das sind, also ehrlich gesagt, für mich persönlich auch, wenn man selber natürlich irgendwie, klar, so ein bisschen manchmal auch so ein Nachrichten-Junkie ist, dann sind das echt so manchmal wirklich bittere Nachrichten, also von Brexit. Man wacht morgens auf und man hat es nicht geglaubt, so ein Manchwahlergebnis, was man nicht geglaubt hat und es ist doch eingetreten. Mit so ein paar positiven Sachen, die es dann doch nochmal gibt, aber im Grunde waren so die letzten Jahre und natürlich, glaube ich, kann man da weiter zurückgucken, also gerade mit dem Front National in Frankreich, das ist nichts Neues. Auch rechtspopulistische Bewegungen in Europa, aber in Deutschland ist das, glaube ich, ganz verstärkt seit, klar, die Flüchtlingskrise war ein ziemlicher Auslöser, aber es gab es tatsächlich auch schon vorher. Was neu ist, ist, dass die ja so rassistische Aussagen oder antidemokratische Tendenzen, dass die einfach ein viel größeres Gehör finden und eben auch durch soziale Medien sowas sich viel, viel mehr verbreitet, viel präsenter sozusagen dadurch plötzlich wird, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Ja, gut, dann.
Da würde ich sagen, machen wir gleich nochmal weiter, aber vorher machen wir nochmal ein bisschen Musik. Von Zugezogen Maskulin hören wir jetzt erstmal Monte Cruz.
Musik, Musik,
Loro,
Musik.
So, da sind wir wieder, hier beim Politradar. Und bei uns im Studio ist Susanne Schulz von der Böll-Stiftung hier aus der Frieda 23. Wir haben aufgehört damit, seit wann sich solche antidemokratischen Entwicklungen schon beobachten lassen. Also zum Beispiel, wenn wir nach Europa schauen, wir haben gesagt, der Front National, den es schon ein bisschen länger gibt, vielleicht kurz zur Erklärung. Der Vater von Marine Le Pen, der Chefin, der war vorher schon sehr aktiv. Die hatten auch relativ viel Zulauf, aber die haben jetzt erst mehr, seitdem sie weniger antisemitisch, meine ich, geworden sind. Und genau, die sind ja jetzt auch sehr stark. Susanne, da stelle ich mir die Frage, wenn wir uns umgucken in Europa und auch in die USA schauen und in die Türkei, woher kommt das denn jetzt auf einmal in der letzten Zeit, dass demokratische Werte so weit im Kreuzfeuer stehen?
Sehr schwierige Frage.
Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Haben die Leute Angst vor irgendwas? Oder?
Ja, ich glaube schon, dass Ängste sind natürlich, Ängste sind ganz oft natürlich so ein Grund, dass sind ja oftmals auch gefühlte Ängste, die wir selbst manchmal auch gar nicht so nachvollziehen können. So. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, diese Tendenz sozusagen auf Regionalisierung, mehr auf Nationalstaat zu setzen, hat, glaube ich, tatsächlich auch was mit einer Angst vor Globalisierung zu tun. Gesellschaft hat sich einfach in den letzten Jahren wirklich rasant gewandelt. Wir können eigentlich überall arbeiten, irgendwo sein und vielleicht ist sozusagen deshalb dieses Bedürfnis nach mehr Nähe, nach so dem Inner Circle vielleicht auch deshalb ein größeres geworden. So. Und diese Sorge vor Fremden, ob begründet oder nicht, man muss dennoch sozusagen zuhören und und sich das auch ganz genau anschauen, was das heißt, ne? Ja.
Findest du, dass solche Ängste berechtigt sind, wenn man jetzt zum Beispiel auf Angst vor Globalisierung oder irgendwie zurückgelassen werden schaut?
Das muss natürlich, also ich will mir gar nicht anmaßen, darüber sozusagen zu urteilen. Und ich glaube, wenn jemand Angst verspürt, glaube ich, muss man das einfach erstmal wirklich so annehmen und akzeptieren. Und dann ist es aber wichtig, dass man zuhört, dass man nachfragt. Das, glaube ich, ist total wichtig.
Dazu fand ich auch noch ganz spannend, das, was die Dr. Gudrun Heinrich genannt hat in einem anderen Gespräch, Interview.
Ja, da ging es darum, dass Demokratie ist anstrengend, weil eben viele daran teilhaben und auch rechte Ansichten, zum Beispiel wenn man auf die identitäre Bewegung, die ja relativ stark geworden ist, schaut, dass das halt auch einfach irgendwie eine Meinung ist. Und da gibt's ja zum Beispiel ein ganz bekanntes Buch und die Frage stellen sich ja ganz viele, darf man mit Rechten reden? Mhm. Was würdest du denn sagen?
Das ist eine gute Frage.
Da gehen die Meinungen auch immer sehr weit auseinander, muss ich sagen.
Ja, aber ich würde klar sagen, also man muss natürlich erstmal gucken, ne? Es klingt jetzt auch irgendwie merkwürdig, aber welche Rechten meinen wir? Also wenn ich weiß, dass wir vor kurzer Zeit noch die NPD im Landtag hatten, da gab es ja einen klaren Beschluss sozusagen von den demokratischen Parteien, den sogenannten Schweriner Weg, also dass man Anträge der NPD ablehnt und dass es nur eine Gegenrede gibt, der von den anderen demokratischen Fraktionen sozusagen. Darauf hat man sich klar geeinigt, das hat man auch absolut so durchgezogen, das fand ich sehr gut. Mit der AfD kann man nicht so umgehen, finde ich. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, man redet nicht mit Rechten, heißt das, dass man wirklich ein Viertel der Bevölkerung einfach mal ausschließt. Und natürlich muss ich mit denen reden, ja.
Dazu finde ich aber es auch nochmal besonders heutzutage wichtig zu sagen, mittlerweile ist im gemeinen Volksmund, würde ich fast sagen, auch die Ansicht vertreten, dass jeder, der nicht gerade Grün, Links, CDU oder SPD wählt, so eine Art oder auch nur mit einigen Ansichten der AfD im Entfernen sympathisiert, ist sofort rechts. Ist oftmals sofort als rechts abgestempelt und das finde ich ist auch nochmal eine schwierige Entwicklung, da noch zu differenzieren. Was war früher rechts, was war früher der Nazi, was ist es heute? Das wäre fast auch schon nochmal ein Thema, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht weiter drauf eingehen müssen, aber ich wollte es trotzdem nochmal einbringen.
Um mich hier auch nochmal kurz einzubringen, ich muss auch sagen, ich finde jetzt persönlich, dass man sich einfach auf gewisse Werte einigen muss, dass man sagen muss, es gibt Menschen, die hierher kommen und die haben aber genauso eine Würde wie wir, die hier schon vorher leben und andere Menschen sollte man so behandeln, wie sie es wollen und wenn sie mit sie angesprochen werden, obwohl sie als er geboren wurden, dann muss man das respektieren. Aber jetzt mal hier wieder ein bisschen zu den Fragen hin. Du hast es gerade schon mal angesprochen, die NPD im Landtag, die wurde jetzt vom Verfassungsgericht ja nicht verboten, aber sie wurde als demokratiefeindlich eingestuft. Das ist ja so ein Teil der wehrhaften Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben. Also dem Staat sind gewisse Instrumente in die Hand gegeben, um die Demokratie, wie wir sie gerade haben, zu verteidigen. Was wären denn noch andere Instrumente, um unsere Demokratie zu wahren, die der Staat in die Hand genommen hat?
Ja, es gibt ja in Deutschland die Gewaltenteilung, finde ich total wichtig. Und du hast es auch angesprochen, auch das Verfassungsgericht hat eine ziemlich hohe Bedeutung in Deutschland. Und das ist für mich eigentlich tatsächlich auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Also für mich ist es total wichtig, dass wir, dass davon lebt die Demokratie, ne? Dass wir eine Meinungsfreiheit haben, dass Verschiedene sozusagen darauf gucken. Also es gibt die Gesetzgebung, es gibt die Ausführenden. Und das ist ein hohes Gut in Deutschland sozusagen.
Manche Staaten leben es nicht mehr so sehr. Es gibt relativ viele, judikative Überarbeitungen, yeah, in gewissen Verfassungen, zum Beispiel in Polen.
Mhm, genau. Das ist wirklich ein Problem. Deshalb war vorhin so die Frage, die ja auch kam, von wem kann Deutschland noch lernen? Das klingt doof, aber Deutschland hat natürlich einen weiten Weg hinter sich. Also der Nationalsozialismus, schlimmste Verbrechen sozusagen, ganz klar. Und trotzdem hat die Demokratie in Deutschland, finde ich, recht starke Wurzeln. Das muss man wirklich konstatieren. Das heißt nicht, dass alles super ist und alles gut ist. Und wir können vielleicht noch mal nach Norwegen gucken oder so. Aber ansonsten gibt es nicht so viele Länder, die das auch wirklich so ernst nehmen wie Deutschland.
Würdest du sagen, dass das vielleicht auch mit unserer Erinnerungskultur zusammenhängt, wenn man an den Nationalsozialismus vor allem denkt?
Also ich glaube schon, mir ist es auch verdammt wichtig sozusagen und wir machen es, unsere politische Bildungsarbeit, da ist immer ein Teil auch natürlich Erinnerungsarbeit und zwar beide Diktaturen, natürlich die Diktatur des Nationalsozialismus, aber natürlich auch die Diktatur in der DDR, auch wenn ich da nochmal eine Abstufung natürlich machen würde. Aber wenn es um das Thema Menschenrechte geht, dann muss daran erinnert werden und dann muss klar gemacht werden, was es für ein hohes Gut ist. Also dass man dass wir sagen können, was wir denken, dass wir reisen können, wohin wir wollen, dass es eine Versammlungsfreiheit gibt. Das ist was ganz Wichtiges und das kann man sozusagen vor allem deutlich machen, wenn man wirklich nochmal zurückguckt, aus der Geschichte wirklich zu lernen. Und deshalb ist Erinnerungskultur sehr, sehr wichtig.
Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, wie ich sagen muss. Denn es wird leider schon wieder Zeit. Wir haben unsere Stunde schon voll. Aber jetzt gibt's nochmal schnell ein bisschen Musik von MIA mit Borders. Wir haben ja leider relativ viel männliche Musik heute drin gehabt. Vielleicht machen wir mal ein Politradar nur mit weiblichen Stimmen.
Könnte man überlegen, ne? Könnte man überlegen. Aber jetzt sind es ja nochmal weibliche Stimmen, würde ich sagen, ne?
Stimmt. Noch einmal hier MIA mit Borders und wir verabschieden uns und sagen bis nächsten Monat.
Danke nochmal an Sie, dass Sie dabei waren. Und auch von mir nochmal tschüss. Schaltet am besten wieder ein nächsten Monat. Wir freuen uns auf euch. Und damit einen schönen Tag noch.
Tschüssikowski.
Musik, Musik.
Loro.
Musik.